Lauschlektüre, deine kurze Geschichtenpause. Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In dieser Episode folgen wir Martin aufs Land, ins Haus seiner Tante Eusebia, in dem er wichtige Dinge zu erledigen hat und dabei eine äußerst unerwartete Entdeckung macht. Viel Vergnügen mit Das Vermächtnis, Teil 1, Aufbruch. Natürlich war Martin wieder einmal viel zu spät dran. Er verfluchte seine morgendliche Gemütlichkeit, als er die Straße hinunterhetzte. Dabei bin ich doch extra eine halbe Stunde früher als sonst aufgestanden. Wo mag diese halbe Stunde nur hin verschwunden sein? Martin vermutete ein schwarzes Zeitloch mitten in seinem Wohnzimmer. Anders konnte er es sich nicht erklären, dass er immer, aber wirklich immer viel zu spät dran war, egal wie viel Zeit er morgens einplante. Er warf einen flüchtigen Blick auf seine Armbanduhr und schnappte nach Luft. Er musste sich echt beeilen, wenn er den Zug noch erwischen wollte. Allerdings lag die Eile nicht allein in Martins Händen bzw. Beinen. Keuchend erreichte er die Bushaltestelle. »Die Sonnenbrille habe ich vergessen«, fiel es Martin ein, als er im grellen Sonnenschein versuchte, den Busfahrplan zu lesen. »Werktags alle 5 bis 7 Minuten«, Martin schnaubte. Derart unkonkrete Informationen waren ihm ein Graus. Befand er sich denn nun am Anfang oder schon fast am Ende eines solchen 5 bis 7 Minuten Intervalls? Wieder sah er auf die Armbanduhr. 8.21 Uhr. In 25 Minuten fährt der Zug. Martin schüttelte den Kopf. Gerade wollte er einen Fluch in den Himmel schicken, als der Bus um die Ecke bog. Und so atmete Martin, anstatt zu fluchen, erleichtert aus. Martin stieg in den Bus ein, stellte seinen Koffer am Kinderwagenplatz ab und hielt sich an einem Haltegriff fest. 2 Jugendliche musterten argwöhnisch seinen altmodischen Lederkoffer. Das blonde Mädchen schoss schließlich ein Foto mit ihrem Smartphone. Ihre brünette Freundin kommentierte es mit einem ausdruckslosen »Lol«. Dann wandte sich jede wieder ihrem eigenen Smartphone-Display zu. In diesem Moment läutete Martins Handy. Er zog ein altes Nokia 3310 aus seiner linken Hosentasche. Frau Ilse stand am Display. Martin hasste es, die Haushälterin seiner Tante so zu nennen. Allerdings hatte er keine Ahnung, wie sie mit Nachnamen hieß, und duzen wollte er die 72-Jährige nicht. »Wie, Sie können nicht bleiben«, fiel Martin gleich darauf der aufgebrachten Frau Ilse ins Wort. »Ich halte es nicht mehr aus«, rief diese am anderen Ende der Leitung. Martin bemühte sich um beruhigende Worte, die allerdings komplett ihre Wirkung verfehlten. »Nein, keine Sekunde länger kann ich hier bleiben«, insistierte Frau Ilse. Lautes Gelächter drang in Martins freies Ohr. Die Jugendlichen hatten sein Handy entdeckt.
»Alter, ich pack's nicht«,
rief die Blonde, die Brünette machte ein Foto. Martin drehte ihnen den Rücken zu und versuchte, sich wieder auf das Gespräch mit Frau Ilse zu konzentrieren. In diesem Moment wurde er von einer Frau mit Kinderwagen angerempelt. Martin entschuldigte sich höflich, nahm seinen Koffer und wich in den Gang aus, in dem 5 Arbeiter eine sehr intensive Diskussion führten. Der Bus fuhr mit einem Ruck los, Martin wurde mitgerissen und trat einem der Arbeiter versehentlich auf den Fuß, was dieser mit einem äußerst mürrischen Grunzlaut kommentierte. Martin begann zu schwitzen und entschuldigte sich gleich 2-mal. »Ich ruf später an«, nuschelte Martin ins Telefon zu Frau Ilse, die während dieser Ereignisse ohne Punkt und Komma weitergesprochen hatte. Dann packte er das Handy weg und hielt sich mit beiden Händen an einem Haltegriff fest, um einem weiteren Malheur präventiv entgegenzuwirken. Da fiel ihm ein, dass er gar keinen Fahrschein besaß. Martin lief es eiskalt den Rücken hinunter. Er war bereits 2 Stationen schwarz gefahren. Panisch blickte er um sich. Quasi jeder dieser Menschen könnte ein Kontrolleur inkognito sein, der jeden Moment seine Dienstmarke mit einem schnorrigen »Fahrscheinkontrolle« zücken könnte. In höchster Eile quetschte er sich mit seinem Koffer und zahlreichen Entschuldigungen durch den vollen Bus nach vorne zum Ticketautomaten. Mit der freien Hand griff er in die rechte hintere Hosentasche, um nach Kleingeld zu suchen. Dabei ertastete er allerdings nicht nur seinen eigenen Hintern, sondern auch den der Frau hinter ihm, die sich mit einem entrüsteten Aufschrei umdrehte. Martin erschrak. Die Frau sah Sabine, seiner Ex-Freundin, erschreckend ähnlich. Nur dass Sabine einen eindeutig angenehmeren Umgangston hatte und nicht nach Zigaretten, sondern nach Räucherstäbchen roch. Martin stammelte eine Entschuldigung und wandte sich wieder der Münze in seiner Hand zu. Es war eine alte Römermünze, die er gestern am Flohmarkt nach reiflichem Überlegen um 25 Euro erstanden hatte. Noch einmal traute er sich nicht, in seine Hosentasche zu greifen. Das wütende Sabine-Double stand immer noch hinter ihm. Der Gedanke an eine Fahrt ohne Fahrschein trieb ihm den Schweiß auf die Stirn. »Die römische Münze hat ungefähr die Größe einer 2-Euro-Münze«, stellte Martin fest. Er seufzte und warf die Münze in den Schlitz. Der Automat ratterte und ein rotes Lämpchen blinkte neben dem Schild Störung auf. Martin wurde blass. Er hatte Eigentum der Verkehrsbetriebe sabotiert. In diesem Moment hielt der Bus an.
Hauptbahnhof,
tönte eine blecherne Stimme aus dem Lautsprecher. Die Menge drängte aus dem Bus und spülte Martin auf den Gehsteig. Schweißgebadet stand er bei der Station.
Das Deo habe ich auch vergessen,
dachte er und hoffte gleichzeitig, so zumindest im Zug ein Abteil für sich allein zu haben. Dann sprintete er nach einem weiteren Blick auf seine Armbanduhr zum Bahngleis. Im Zugabteil, in dem sich sein reservierter Sitzplatz befand, saßen 4 Nonnen. Beim Eintreten schlug er versehentlich einer Schwester den Koffer gegen das Knie. Obwohl sich Martin, wie es seine Art war, überschwänglich entschuldigt hatte, fühlte er sich deswegen schlecht und betete daher mit einigen Textlücken im Kopf ein Vaterunser als Wiedergutmachung. Dabei fiel ihm auf, wie die Schwester, die ihm schräg gegenüber saß, einige Male die Nase rümpfte. Ein kurzes Einatmen genügte, um Martin bewusst zu machen, dass er, oder besser gesagt, seine Achseln die Wurzel des Übels waren. Verlegen suchte Martin die Toilette auf, um sich frisch zu machen. Er zog sein T-Shirt aus und wollte es an den Garderobenhaken an der Tür hängen, doch der lag am Boden zwischen Toilette und Spülbecken. Martin brummte. Der Klodeckel sah nicht besonders sauber aus, also klemmte er sich das T-Shirt kurzerhand zwischen die Beine, während er über das winzige Spülbecken gebeugt seinen Oberkörper und seine Achseln nass machte. Er drückte auf den Seifenhebel. Vergeblich. Verärgert schrubbte Martin seine Achseln also nur mit Wasser. Das Schlimmste sollte ja so auch weggehen. Triefend nass griff er schließlich nach einem Papiertuch. Allerdings herrschte im Papierspender gähnende Leere. Und natürlich war auch kein Klopapier da. So stand Martin pitschnass auf der Zugtoilette und seufzte tief, als er bemerkte, dass er bei seiner Waschaktion auch das T-Shirt, das zwischen seinen Beinen hing, ordentlich eingenässt hatte. Jetzt ist es auch schon egal, dachte er und schlüpfte mit seinem nassen Oberkörper in das nasse T-Shirt. Die Nonnen warfen sich mitleidige Blicke zu, als Martin wie ein begossener Pudel zurück ins Zugabteil kam. »Meine Tante ist gestorben«, sagte er, als würde dies seine Nässe erklären. Die Nonnen nickten irritiert, aber mitfühlend. »Wir werden für sie beten«, sagte die Nonne, der den Koffer gegen das Knie geschlagen hatte. Synchron senkten die 4 ihre Köpfe, falteten ihre Hände und formten lautlose Worte mit ihren Lippen. Tante Eusebia war zwar nicht katholisch, aber diese Szene hätte ihr sicher gefallen, dachte Martin. Ohne Zweifel hätte sie schon längst ihr Notizbuch gezückt, um diese Szene festzuhalten, und die 4 Nonnen hätten sich schon bald in einem ihrer Romane wiedergefunden, falls Nonnen überhaupt etwas anderes als die Bibel lesen durften oder wollten. Martin versuchte, sich die 4 Nonnen vorzustellen, wie sie mit vor Aufregung geröteten Backen in einen Roman seiner Tante vertieft waren. Doch noch bevor er den Mut aufbringen konnte, sich bei den Schwestern über deren Lesegewohnheiten zu erkundigen, stiegen diese bereits mit einem »Gott sei mit ihnen« aus und Martin hatte die restliche Fahrt das Abteil für sich allein. 2,5 Stunden später hatte er das herrschaftliche Anwesen seiner Tante erreicht. Das ehemalige Jagdschloss lag in einem prächtigen Garten mit englischem Rasen und hohen Rosenbüschen in den verschiedensten Farben. Martin öffnete die Tür zu Eusebias Haus mit seinem Reserveschlüssel. »Hallo?« rief er beim Eintreten. Aber Frau Ilse schien tatsächlich schon weg zu sein. Ihr Schlüsselbund lag auf der Kommode. Martin ging zu ihrer Kammer neben der Küche. Die Tür stand offen, das Zimmer war leergeräumt. Martin seufzte. Wie sollte er das alles nur ohne Frau Ilse schaffen? Er kannte sich in dem riesigen Haus doch überhaupt nicht aus. Er beschloss, sich erst einmal einen Tee zu machen. Doch als er in der Küche stand, wurde ihm bewusst, dass selbst diese Kleinigkeit bislang immer Frau Ilse für ihn übernommen hatte. Es dauerte also ein paar Minuten, bis er den Teekessel gefunden hatte. Martin stand unbeholfen neben dem Herd, während sich das Wasser langsam erwärmte. Die Stille im Haus war beinahe unerträglich. Sonst hatten Tante Eusebia und Frau Ilse wild durcheinander geredet. Das hatte Martin immer sehr nervtötend gefunden. Nun vermisste er das ständige, liebevolle Gezanke der zwei alten Damen. Der Teekessel pfiff. Martin goss seufzend das kochende Wasser in die Tasse. Plötzlich rumpelte es über ihm. Irritiert sah Martin an die Decke. »Das kam doch aus Eusebias Zimmer«, wunderte er sich. »Da, es rumpelte noch einmal.« »Frau Ilse?« fragte Martin hoffnungsfroh. Er stellte den Teekessel ab und ging die Treppen hinauf in den ersten Stock. Eusebias Zimmer war das zweite auf der rechten Seite. Ein kühler Windzug wehte Martin in den Rücken, ihn fröstelte, und als er die Klinke zu Eusebias Zimmer runterdrückte, stellten sich die Härchen auf seinen Armen auf. Die Tür war verschlossen. Martin drückte sein Ohr gegen die dicke Holztür. Stille. Und wenn Frau Ilse genau eines nicht war, dann still. »Hm«, sagte Martin schließlich, zuckte mit den Achseln und ging zurück in die Küche. Martin kauerte sich auf einen Küchensessel. Gedankenverloren starrte er durch das Fenster in den Garten. Und da schlug es wieder zu, das schwarze Zeitloch. Denn plötzlich riss ihn der Gong der Standuhr mit 18 lauten Schlägen aus den Gedanken. »Ist es etwa schon Abend?«, fragte sich Martin verwirrt, nach dessen Zeitrechnung es maximal 4 Uhr sein konnte. Aber vor dem Fenster leuchtete der Himmel in sattem Abendrot, was bedeutete, dass Martin über 2 Stunden vor sich hingestarrt hatte. Er seufzte. Schließlich fühlte er sich immer noch nicht in der Lage, mit den Arbeiten im Haus zu beginnen, welche das auch immer sein mochten. Dokumente suchen, den Notar anrufen, vermutete Martin. Aber was für Dokumente und welchen Notar? Tante Eusebia hatte recht. Ich bin vollkommen weltfremd, dachte Martin zerknirscht. Die Sonne verschwand hinter einem fernen Berg. Martin stellte die Teetasse ins Waschbecken, nahm seinen Koffer und ging hinauf in den ersten Stock. Im fensterlosen Gang war es mittlerweile komplett finster. Nervös drückte Martin auf dem Lichtschalter herum, aber es blieb dunkel. Frau Ilse hatte doch irgendetwas über den Strom im Haus gesagt, fiel ihm ein, aber durch das Durcheinander im Bus hatte er nicht genau hingehört. Vielleicht ein kurzer? Das wäre sicherlich leicht behoben, aber nicht für Martin, der nicht einmal von den grundlegendsten technischen Dingen eine Ahnung hatte. Er ging den Gang entlang zum Gästezimmer, das ihm seine Tante immer zugewiesen hatte. An der Zimmertür seiner Tante schlich er automatisch auf Zehenspitzen vorbei. Dabei konnte er Eusebia mit seinem Geschlurfe, wie sie es genannt hatte, doch gar nicht mehr stören. Wieder entfuhr Martin ein Seufzer. Das Gästezimmer sah aus wie immer. Frau Ilse hatte offenbar noch das Bett frisch bezogen, bevor sie das Haus verlassen hatte. Ein altrosa Blumenmuster, ganz nach Tante Eusebias Geschmack. Martin nahm die Zahnbürste aus dem Koffer und sah zögerlich auf den dunklen Gang. Seine Nackenhaare stellten sich auf. »Ach was, heute Nacht wird der Kariesteufel schon nicht zuschlagen«, dachte Martin und schloss die Tür. »Außerdem habe ich heute sowieso nichts gegessen«, wie zur Bestätigung knurrte sein Magen. Martin legte sich ins Bett und nützte das letzte schwache Tageslicht im Raum, um durch sein schwarzes Notizbuch zu blättern. Zufrieden lächelte er dabei. Doch schon nach wenigen Minuten wurde es zu dunkel zum Lesen. Er legte das Notizbuch auf das Nachtkästchen und starrte in den dunklen Raum. Draußen ging ein starker Wind. Die Bäume raschelten wild mit den Blättern. Hie und da stieß ein Windstoß ein Pfeifen aus. Das Holzgebälk an der Decke ächzte und stöhnte. Martin verstand nun, warum Frau Ilse hier nicht allein sein wollte und zog die Bettdecke bis über beide Ohren. Ein Windhauch strich über seinen Kopf, durch seine Haare. »Merkwürdig«, dachte Martin, bevor er einschlief. »Es ist gar kein Fenster offen.« Das war die 23. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Den zweiten Teil von Das Vermächtnis gibt es am 20. April. Bis dahin eine lauschige Zeit. Deine Tina von Lauschlektüre.